Hallo liebe Mama, ich freue mich sehr, dass du da bist und zuhörst hier bei Wie geht das? Leben mit Zwillingen mit Dr. Dorothea Kadenbach, Folge 91. Ich freue mich, denn ich habe ganz viel tolle Rückmeldung bekommen zur letzten inhaltlichen Podcast-Folge, also übers Grenzen setzen ging es da. Wenn du die Folge gerne hören möchtest, Grenzen setzen bei Kleinkindern, das ist die Folge 89, hör sie dir gerne an. Und wenn ich so etwas bekomme, dann weiß ich, okay, das ist ein Thema, das ist relevant für dich und für viele, viele andere Mamas und Papas auch. Wir gehen einfach in dieses Thema noch ein kleines bisschen tiefer rein. Und der Titel von heute heißt ja, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und woher das kommt, was das mit Grenzen setzen zu tun hat und wie uns dieser Satz auch irgendwie beeinflusst. Also nicht nur so dich jetzt, ob es dir bewusst ist oder unbewusst, sondern das ist wirklich eine gesellschaftliche Orientierung. Das erfährst du jetzt in der Podcast-Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Haha, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Diesen Satz kennst du garantiert. Und wir schauen uns zuallererst einmal an, was dieser Satz auf einer tiefer gelegenen Ebene eigentlich bedeutet und wie wir danach leben. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, ist ein Sprichwort, das zum einen besagt, dass kleine Kinder, also ich würde mal sagen Babys und Kleinkinder oder Kinder allgemein, Fähigkeiten und Fertigkeiten ausbauen, die im Erwachsenenalter nicht mehr erworben werden können. Und es wird auch häufig benutzt, um, ja, ich weiß gar nicht so richtig, Kinder motivieren zu wollen, sich etwas anzueignen, weil sie es im späteren Alter dann schwerer haben zu erwerben oder in der Form sich nicht mehr anlernen können. Und das kommt, wie so vieles, aus der klassischen Erziehung. Und was mich interessiert an diesem Sprichwort, ist dieser Teil, dass wir im Kleinkindalter, Babyalter, Kleinkindalter, Kindesalter Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, die wir später nicht mehr erwerben können. Und es ist tatsächlich so, es gibt einige Dinge, die bilden sich in einem bestimmten Entwicklungszeitraum aus. Und wenn wir sie nicht nutzen in diesem Zeitraum, dann bilden sie sich wieder zurück. Und zwar sind es Fähigkeiten, die in bestimmten Altersstufen vom Gehirn erlernt werden und neuronale Verbindungen schaffen. Und wenn die nicht benutzt werden, dann bilden sich diese neuronalen Verbindungen einfach wieder zurück. Oder aber sie bilden sich überhaupt gar nicht aus, wenn sie nicht entsprechend gefördert oder angesprochen werden. Das ist wirklich unumstößlich so. Wir können das heute über Gehirnscans messen. Und da gibt es mittlerweile richtig viele Studien dazu. Und was dazu zählt, sind zum Beispiel feinmotorische Fertigkeiten, wie das Ausschneiden. Das kann so mit 2,5, 3 Jahren angefangen werden und muss so bis zum 7. Jahr, ich kann es ja nicht genau sagen, geübt werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit 8 anfange, irgendetwas auszuschneiden, dann bin ich nicht mehr in der Lage, das wirklich so genau hinzukriegen, wie wenn ich es schon vorher immer wieder geübt habe. Dazu zählen aber auch bestimmte soziale Kompetenzen und auch emotionale Kompetenzen, also etwas wie Einfühlvermögen oder Empathie gegenüber anderen Menschen, was im Kleinkindalter gesetzt wird und sich nur wirklich ausbauen kann, wenn ein konstanter Rahmen aus Liebe und Sicherheit permanent dem Kind gegenüber zur Verfügung steht. Und wenn dieser Rahmen nicht zur Verfügung steht, dann bilden sich einfach diese Fähigkeiten nicht aus. Und das kann man daran sehen, dass in diesen Gehirnscans tatsächlich in diesen Bereichen, in diesen Gehirnbereichen, wo die Verknüpfung stattfinden sollte, schwarze Löcher sind. Also da bildet sich einfach nichts. Das mal so als Intro. Ich bin keine Neurowissenschaftlerin und kann das auch gar nicht so gut beschreiben. Ich finde es allerdings hochspannend und vielleicht lade ich mir auch mal jemanden ein. Also ich hoffe, ich lade mir jemanden ein, der mir das besser erklären kann als ich selber. Aber so als Background für das, was ich jetzt aufbauen will oder dir sagen will damit, sollte es reichen. Denn in der klassischen Erziehung wurde ja auch von so etwas ausgegangen. Allerdings konnte man es nicht messen. Also das waren Beobachtungen, die gemacht wurden, auf Verhaltensebene, die gemacht wurden. Und daraus wurden Schlüsse gezogen, was jetzt beispielsweise gelernt oder erreicht werden soll oder eben nicht. Und in der klassischen Erziehung zählt dazu vor allen Dingen das Thema Disziplin und erzieherische Maßnahmen. Wir sind damit groß geworden, dass wenn Kinder in einem gewissen Alter etwas nicht beigebracht kriegen, nicht eingebläutet bekommen, nicht permanent konsequent vorgezeigt kriegen, dass sie dann nicht gesellschaftsfähig sind. Und in unserem erzieherischen Trotz sind dabei einige kuriose Fehlannahmen entstanden, an denen wir heutzutage immer noch enorm zu kauen haben. Dazu zählt zum Beispiel so etwas, dass Babys lernen müssen, alleine einzuschlafen, denn sonst können sie das irgendwie nicht, wenn sie groß sind. Und das hat sich als absolut falsch erwiesen, denn Babys brauchen vor allen Dingen Nähe und Sicherheit und ein Umfeld beim Einschlafen oder auch generell beim Schlaf am besten immer jemanden neben sich mit Hautkontakt, damit sie sicher schlafen und damit sich diese Hirnverbindungen gut ausbauen können. Und im Kleinkindalter geht die klassische Erziehung davon aus, dass Kleinkindern bestimmte Verhaltensweisen antrainiert werden müssen. Und da muss auch so früh es geht damit begonnen werden. Und da muss hart durchgegriffen werden und das muss immer wieder gezeigt werden. Damit, weil wenn nicht, dann, ja, was ist dann eigentlich? Dann, dann sind deine Kinder nicht gesellschaftsfähig, dann sind sie irgendwie dumm, dann reden die Nachbarn über sie, was es auch immer ist. Also da wird irgendwie so ein Turm aus Angst aufgebaut und aus Drohung aufgebaut und der ist so stark, dass man da gar nicht dahinter schaut. Also ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, was dann passiert, wenn man das nicht macht, aber auf jeden Fall, und das hat mir, ich erinnere mich, das hat mir auch noch meine Oma gesagt, mit erhobenem Zeigefinger übrigens, das war so, als die Clara und die Paulina so 1,5 Jahre alt werden, dass ich jetzt darauf achten sollte, dass sie gehorchen, dass sie machen, was ich sage. Weil wenn ich das, bis sie 3 Jahre alt sind, nicht hinkriege, dann werde ich es niemals hinkriegen. Dann habe ich Kinder, die immer machen, was sie wollen und die mir auf der Nase rumtanzen und dieses und jenes und was alles so noch damit läuft. Das so am Rande. Und zu diesen Verhaltensweisen, die unbedingt ganz früh mitgegeben werden sollen, zählt so etwas wie Bitte und Danke zu sagen, damit man höflich ist. Also es gibt ja immer diese Eltern, und das höre ich auch heute noch ganz oft, die Zweijährigen sagen, okay, du musst jetzt Bitte sagen. Und wie sagt man, wenn man etwas erhält? Danke musst du sagen. Oder auch solche Dinge wie, dass alle Kinder am Tisch sitzen müssen, dass alle gleichzeitig essen müssen, dass gemeinsam mit dem Essen begonnen wird und auch das Essen am besten gemeinsam beendet wird. Das heißt, die Kinder, auch kleine Kinder, müssen so lange am Tisch sitzen, bis alle fertig sind oder so etwas. Und aus gesellschaftlicher und Höflichkeitsperspektive ist das auch alles richtig und alles ganz wunderbar. Nur ist es für das Gehirn eines Kleinkindes der absolute Overkill, Overflow und wird überhaupt gar nicht nachvollzogen, wenn ich so etwas von meinen Kleinkindern erwarte. Und das hat übrigens auch nicht den gewünschten Lerneffekt, wenn ich es ihnen eintrichter von dem Tag an, wo sie ihren ersten Geburtstag haben oder so. Also ich übertreibe, aber du weißt, was ich damit sagen will. Warum ist das so? Sicherlich beschäftigst du dich auch mit den Themen und hast schon etwas von der Unreife des kindlichen Gehirns gehört. Das ist der präfrontale Kortex und die Amygdala noch nicht richtig ausgebildet sind. Und das sind Gehirnareale, die Emotionen verarbeiten. Und dadurch, dass die nicht richtig ausgebildet sind, kommt es eben zu diesen emotionalen Kurzschlüssen bei Kleinkindern, also dass die wegen Kleinigkeiten emotional zusammenbrechen und den totalen Crash haben und einen furchteinflößenden Wutanfall durchleben, wo wir das gar nicht nachvollziehen können, was jetzt eigentlich da jetzt falsch gelaufen ist. Und das sind ganz oft Überforderungen des kleinkindlichen Gehirns. In der klassischen Erziehung ist man davon ausgegangen, dass man da ganz strikt dagegen arbeiten muss, weil ja, wenn man es nicht macht und wenn man irgendwie dann freundlich oder liebevoll auf dieses tyrannische Kleinkind reagiert, dass, ja, dass man sich dann einen Tyrannen erzieht. Ja? Es gibt auch diesen Sprichwort, wenn wir heute schon bei Sprichwörtern sind, Tyrannen erzieht man sich. Und die Unreife des kindlichen Gehirns, das ist schon seit langem bekannt. Das bezieht auch die klassische Erziehung mit ein, dass sie davon ausgeht, dass das kindliche Gehirn nicht richtig ausgebildet ist und deswegen werden ja Kleinkinder auch so ein bisschen als doof dargestellt oder dass sie dies und jenes nicht machen dürfen oder nicht machen können, dass sie unfähig sind, dass sie noch nicht weit blicken können. Und es ist auch alles so in gewissen Ansätzen richtig. Dennoch, und das ist jetzt wirklich so ein Kernpunkt, warum ich jetzt hier 10 Minuten rede, worauf ich hinaus will, die klassische Erziehung hat einen entscheidenden Denkfehler gemacht. Und zwar ist sie davon ausgegangen, dass Kleinkinder trotzdem in der Lage sind, Informationen genauso zu verarbeiten, wie das ein Erwachsener tut. Die klassische Erziehung ist auch davon ausgegangen, dass Kleinkinder teilweise absichtlich weinen, Wutausbrüche haben, um hinterhältig zu ihren Zielen zu gelangen, um ihren Willen durchzusetzen, laut zu weinen, was sich schrecklich anfühlt und dabei irgendwie noch süß auszusehen. Also ich sage es jetzt auch ein bisschen witzig, weil manchmal, ja, man muss es ja auch ein bisschen witzig nehmen. Auf jeden Fall ist diese Grundannahme falsch. Sie ist einfach falsch. Kleinkinder sind nicht in der Lage, so durchtrieben zu sein und so durchdacht zu sein, dass sie hinterhältig irgendwie Strategien ausarbeiten, um irgendwie ein Ziel zu erreichen, um irgendwie sich nicht die Hände zu waschen oder nicht die Jacke anzuziehen, sondern Kleinkinder haben einfach in ihrem Gehirn eine bestimmte Vorstellung, einen bestimmten Plan und wenn es anders kommt, dann sind sie dermaßen überfordert, dass sie einen mentalen Breakdown haben. Wenn wir jetzt aber nochmal davon ausgehen, von dieser paradoxen Annahme aus der klassischen Erziehung, also auf der einen Seite, Kleinkinder sind irgendwie noch nicht in der Lage, große Zusammenhänge zu überblicken und irgendwie auch mental ein bisschen dumm. Auf der anderen Seite aber sind sie durchtrieben und können Informationen genauso verarbeiten wie wir Erwachsene. Wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, dann können wir von hinten bestimmte Fehlannahmen und bestimmte Verhaltensweisen oder Erziehungsmaßnahmen, die aus dieser Annahme resultieren, aufdecken und auch offenlegen. Noch in den 60er Jahren, das habe ich aus einem Erziehungsratgeber, der war eigentlich von Anfang des 20. Jahrhunderts, aber bis in die 60er Jahre war das ein Bestseller. Das Buch der Mutter heißt das, von Gustav Schlippköter, falls es sich interessiert. Ist auch ein Erbstück aus dem Bücherregal meiner Oma. Und da steht noch drin beispielsweise, dass Babys ruhig, grob angefasst werden können oder auch körperlich gezüchtigt werden können, wenn die Mama jetzt emotional überfordert ist mit dem Kind beispielsweise, weil sie sich sowieso später nicht mehr daran erinnern können. Und das ist auch eine Annahme, von der man weiß, dass sie grundlegend falsch ist, sondern dass Babys sehr wohl in ihrem Unterbewusstsein solche Erfahrungen, solche Misshandlungen speichern und das Auswirkungen hat auf den Ausbau dieser entsprechenden Gehirnareale beispielsweise. Und so ist es auch bei Kleinkindern. Da wird ja auch oder wurde die körperliche Züchtigung, also schlagen, schubsen, grob anfassen, wegstoßen, die Ohrfeige oder der Klaps auf die Finger, als erzieherische Maßnahme benutzt, um einem Kleinkind Grenzen aufzuzeigen und ihm beizubringen, das darfst du nicht. Und Kleinkinder sollten über diesen körperlichen Schmerz, den sie erlernen und abspeichern, eben erlernen, dass hier eine Grenze ist. Und wenn sie die überschreiten, dann tut's weh. Und dass diese körperlichen Züchtigungen sowohl bei Babys als auch Kleinkinder Auswirkungen haben auf die Entwicklung dieser Gehirnareale, die Emotionen verarbeiten, das ist schon länger bekannt. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber ich gehe davon aus, also ich glaube, seit den 1980er, 90er Jahren ist das bekannt, dass körperliche Züchtigung von Kindern, also Babys, Kleinkinder, Kinder allgemein, sich negativ auf die Sozialkompetenz von Kindern, von den betreffenden Kindern auswirken. Also dass Kinder, die misshandelt wurden, die geschlagen wurden, tendenziell schüchtern sind und einen niedrigen Selbstwert entwickeln, viele solcher Dinge. Und das war auch so die Zeit, wo die ganz große Initiative begonnen hat, dass aufgehört werden soll, also häusliche Gewalt, häusliche körperliche Gewalt aufgehört werden soll. Das galt aber nicht für die ganzen verbalen Erniedrigungen, die ebenfalls in Familien durchaus ein Zuhause haben und auch immer noch ganz viel angewendet werden. Und auch das ist aber bekannt, dass auch strenge Erziehung in Anführungszeichen, also Anschreien, Bestrafungen, verbale Erniedrigung, Liebesentzug und auch Bedrohungen, so etwas, was man ganz schnell daher sagt, so, ja, wenn ihr jetzt nicht mitkommt, dann gehe ich in euch oder so. Dass auch diese, in Anführungszeichen, soften Erziehungsmaßnahmen Spuren im Gehirn hinterlassen oder eben dafür sorgen, dass sich gewisse Spuren nicht bilden, eher so rum. Also, dass auch der präfrontale Kortex und die Amygdala sich nicht richtig ausbilden oder affektiert werden, wenn so etwas häufiger angewendet wird. Und aufgrund der Forschungsergebnisse von damals, also es ist noch gar nicht so lange her, also vielleicht so 15 Jahre, dass auch diese Gehirnscans gemacht werden, ist die bedürfnisorientierte Erziehung so groß geworden, weil man gemerkt hat, ja okay, so wie wir es bisher gemacht haben, waren wir wohl auf dem Holzweg, was brauchen wir denn, um dieses Defizit im Gehirn ausgleichen zu können. So, und ich mache jetzt hier mal einen kurzen Break zwischendrin. Vielleicht hast du es gemerkt, im Mikrofon gab es gerade einen ziemlichen Knacks und die Qualität ist anders und der Sound ist jetzt auch anders. Mein Programm hat mein Podcaster-Mikrofon nicht mehr erkannt und ich habe jetzt ein anderes, ein Ersatzmikrofon, aber das ist halt deutlich schlechter als mein normales Mikrofon. Bitte sieh es mir nach. Und weiter geht's im Text. Waren wir scheinbar auf dem Holzweg und wir brauchen andere Lösungen. Wir brauchen andere Umgangsweisen. Und jetzt sind wir Eltern an dem Punkt, dass wir das sehen, dass wir es auch gerne anders machen möchten, weil wir uns in manchen Situationen einfach auch nicht wohlfühlen und dass sich einfach schlecht anfühlt, sein Baby weinen zu lassen. Es fühlt sich einfach schlecht an, sein Kind irgendwie wegzuzerren oder so. Das widerstrebt mir persönlich, das zu tun. Und das widerstrebt mir auch, wenn ich das bei anderen sehe, wie sie das machen. Gut, und wir sind jetzt eben an dem Punkt angelangt, wo wir es anders machen möchten und wo wir aber feststellen, wir können es nicht. Uns fehlt das Werkzeug dafür, uns fehlt die innere Haltung dafür und wir können nichts beibringen, wir können unseren Kindern nichts vermitteln und wir können unsere Umgangsformen nicht in der Form ändern, wie wir es gerne hätten, weil wir es selbst nicht so erfahren haben. Also es ist wahnsinnig schwer, etwas zu vermitteln, was du selbst nicht so erlebt hast. Und wir sind ja alle von der klassischen Erziehung geprägt. Wir haben das ja alles erlebt. Wir sind ja damit groß geworden. Das ist ja Konsens. Wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, in der Belohnen und Bestrafen ganz normal sind. Unser ganzes System ist so aufgebaut. Die ganze Justiz ist so aufgebaut. In Kindergarten, Schule, überall wird belohnt und bestraft. Um nur ein Beispiel zu nennen. Wie sollst du es also anders machen können? Da fehlen uns einfach noch die erprobten Konzepte und die Langzeiterfahrung. Und das ist auch immer wieder etwas, was verunsichert. Und vielleicht kann man das mit einem Kind oder mit mehreren Kindern, die in genügend zeitlichem Abstand voneinander geboren wurden, noch kaschieren. Aber mit zwei gleichaltrigen Kindern kriegst du das einfach so aufgetischt. Du kannst dieses Thema Erziehung und wie will ich erziehen und wie will ich umgehen und wie will ich die Beziehung zu meinen Kindern gestalten und etablieren, du kannst es nicht wegignorieren. Es geht nicht mit Zwillingen. Und in dieser doppelten Kombination wirst du ja so krass getriggert in all deinen verletzlichen Punkten, sodass du vielleicht merkst, bei der Einschlafbegleitung kannst du nicht so ruhig sein, wenn die irgendwie zu lange dauert und hier die ganze Zeit turnen und eben um 21 Uhr immer noch nicht schlafen, obwohl du schon seit 1,5 Stunden dabei bist, dass du dann irgendwann selber ausrastest, dass deine Kinder dir Knöpfchen drücken und du gar nicht genau weißt, woher das kommt und du plötzlich unglaublich wütend auf sie wirst. Und das sind all diese Situationen, die uns unsere Kinder aufzeigen, wo etwas gegen ihre Natur geht oder wo etwas früher gegen unsere Natur ging und wir es aber anders, ich nutze jetzt mal diesen Ausdruck, eingebläut bekommen haben, es anders vermittelt bekommen haben, immer und immer und immer wieder, wo wir uns wirklich an diesen Grenzen die Zähne ausgebissen haben, bis wir resigniert haben. Und unsere Kleinkinder zeigen uns ja eigentlich von ihrer Perspektive aus ganz klar, wie ihre Welt funktioniert und wie sie ihre Struktur haben wollen. Ist ganz witzig, in Anführungszeichen, dass wir jetzt gerade hier heute über diese Folge sprechen, während ich nämlich hier bin und aufgenommen habe. Ich mache das immer spät abends, ja, und jetzt kommt eine kleine Anekdote zwischendurch. Also ich habe ja selber auch noch ein Kleinkind. Die Linda, die ist 2,5 Jahre alt, also schon ein bisschen älter, aber ja, fällt noch mit unter 2,5. Und die ist genau gerade in dieser Phase. Und während ich hier sitze und meinen Podcast aufnehme, ist sie nochmal runtergekommen, um etwas zu trinken. Und ich sitze hier in einem Nebenzimmer mit offener Tür und sie muss an meinem Zimmer vorbei, um zum Tisch zu kommen. Und normalerweise, wenn sie abends runterkommt, dann gebe ich ihr etwas zu trinken. Also ich hier alles aufgehört, bin rausgegangen, wollte ihr was zu trinken geben. Sie hatte aber einen anderen Plan. Sie wollte heute sich an meiner Tür vorbeischleichen und allein etwas trinken, denn sie ist jetzt schon groß. Und als sie mich dann gesehen hat, wie ich aus der Tür rausgekommen bin, ist eben ihr Plan durchkreuzt worden. Und damit konnte sie nicht umgehen und ich hatte jetzt hier gerade noch einen Wutausbruch. Und sie hat mich angeschrien, dass ich bitte wieder in dieses Zimmer zurückgehen soll. Also hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was sie jetzt von mir will. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt von meiner elterlichen Machtposition da drauf gucke, dann sage ich, nein, ich nehme doch keine Befehle entgegen von einem Kleinkind. Ich lasse mir von dir doch nicht sagen, wo ich hingehen soll. Ich gebe dir jetzt das Trinken, ich tue jetzt das. Und damit begebe ich mich in eine Kampfsituation mit meinem Kind. Und alles, was das Kind aber möchte, ist, dass die Ordnung, die innere Ordnung, die es hatte, also den Plan, den es ursprünglich hatte, um den durchführen zu können, muss alles wieder zurückgedreht werden. Also wenn ich wieder in mein Zimmer gehe, dann kann sie wieder von vorne anfangen und so tun, als ob sie das so durchführen könnte, wie sie es sich eben in den Kopf gesetzt hatte. Und dann funktioniert das auch alles wunderbar. Und dann ist eben die Frage, bin ich als Erwachsener in der Lage, dieses Spiel mitzuspielen, zu durchschauen, ja, okay, ihr Hirn ist einfach so überfordert, wenn das jetzt anders abläuft, als sie sich das vorgestellt hat. Und für mich ist es doch ein leichtes, wieder ins Büro zurückzugehen und diese ganzen Assoziationen von wegen, was dann das Kind da rein interpretiert oder daraus lernt, das mache ich doch als Erwachsener oder wir gesellschaftlich als Erwachsene. Also welche Grenzen setzen wir, sagen wir, nö, also so gehst du nicht mit mir um. Ich muss dir gleich zeigen, dass du mir keine Befehle gibst, deswegen mache ich jetzt gerade etwas anderes, als du jetzt hier völlig aufgelöst, rumbrüllend, schreiend von mir verlangst, in Anführungszeichen. Oder sage ich, ah, okay, das Kind hat jetzt gerade was anderes vor und es braucht diesen ursprünglichen Zustand, um da weitermachen zu können. So, das war die Anekdote. Und dann ist die große Frage, wie kriege ich das denn hin, dass ich meine eigenen Emotionen so weit distanziere, also mich davon distanziere, dass ich komplett nur dieses Kind sehen kann, es gar nicht auf mich beziehe und meinem Kind dann helfe, seine Struktur und seine innere Ordnung zu erhalten, statt irgendeinen Machtkampf in diese Handlung zu interpretieren. Das mache ich doch dann als Erwachsener, dass ich mich dagegen stelle. Und so schaukeln sich Situationen, viele Situationen unnötigerweise einfach wieder hoch, weil uns das Verständnis für die mentalen Fähigkeiten von einem Kleinkind einfach fehlen. Und sie überlagert werden von sehr vielen Missinterpretationen, die wir vererbt bekommen haben aus der klassischen Erziehung, weil wir sie selbst auch nur so kennengelernt haben. Und das ist der Kern, der uns so machtlos fühlen lässt, manchmal so ohnmächtig gegenüber unseren Kleinkindern, so hilflos auch, wo wir irgendwie glauben, wir müssten jetzt in der Situation die Oberhand behalten, wollen es aber anders machen, können es aber nicht anders machen, weil uns einfach die Möglichkeiten dazu fehlen oder das Handwerk dazu fehlt, die Werkzeuge dazu fehlen. Und selbst wenn wir es in der Theorie wissen, das nicht anwenden können. Das ist das Kernproblem, was ganz, ganz viele Eltern haben. Und wir Zwillingseltern sind davon natürlich nicht ausgenommen. Und das ist auch der Grund, warum wir in zauberhafte Kleinkinderzeit nicht gleich auf kommunikativer Ebene oder auf Verhaltensebene mit Tipps und Tricks arbeiten, sondern uns am Anfang wirklich 6 Wochen lang oder so diesen Themen widmen, dass wir erstmal uns selbst verstehen, unsere Verhaltensweisen verstehen, aber auch die unserer Kinder, weil dann diese Missverständnisse einfach nicht da sind, dass ich die Situation ganz anders interpretiere, als mein Kind das überhaupt kann. Und ich vielleicht auch Erwartungshaltungen an meine Kleinkinder habe, die sie überhaupt gar nicht erfüllen können, weil die kognitive Reife dafür noch nicht vorhanden ist. Und es auch nicht besser wird, wenn ich in dem Moment in einen Konflikt mit meinen Kindern trete und glaube, ich müsste den jetzt austragen, weil sie es ja dann später lernen. Nein, dadurch zerstören wir ganz viel. Und es ist auch genauso bekannt, wie man sehen kann, wirklich an diesen Gehirnscans, dass da Löcher im Kopf sind. Also es hört sich jetzt wirklich dramatisch an, aber dass man das sehen kann, so hat man sich natürlich auch die Frage gestellt, okay, was können wir denn machen, um bei unseren Kindern eine intakte Gehirnstruktur entstehen zu lassen? Und die Antwort darauf ist, mit Nachsicht und Liebe auf die Situation zu reagieren und den Kindern in jeder Situation Sicherheit zu geben, einen sicheren Rahmen, in dem sie sich bewegen und ausprobieren können. Und dann ist eben wieder die Frage, was mache ich jetzt mit dieser Information? Das bedeutet nicht unbedingt, dass du überhaupt gar keine Grenzen setzen darfst oder gar nicht für dich einstehen darfst, gar nicht deinen Kindern einen anderen Weg aufzeigen darfst, weil du sonst sofort ihr Gehirn schädigst. Nein, Kinder erfahren Frustration. Du kannst nicht jede Situation vorhersehen oder abfedern, die sie kognitiv überfordern würde. Das ist einfach nicht möglich. Du hast Wutausbrüche, du hast Streit. Das gehört einfach mit zur Entwicklung dazu. Die Frage ist nur, wie viel hast du davon? Also durch deinen Rahmen, den du setzt, kannst du durchaus beeinflussen. Habe ich davon 8 am Tag oder vielleicht 1 oder 2? Und vor allem kommt es auf den Umgang mit Frustration und unangemessenem Verhalten in Anführungszeichen an. Auf welche Weise vermittle ich Grenzen? Es kommt sehr viel wirklich auf das Wie an. Wie zeige ich meinen Kindern, dass ich nicht gehauen werden möchte oder das Hauen im Allgemeinen nicht geht, dass das No-Go ist? Mache ich das über Partei ergreifen, das Gute und das Böse Kind? Mache ich das über Bestrafung? Du hast jetzt deinen Bruder oder deine Schwester gehauen und deswegen bekommst du heute keinen Nachtisch oder so? Oder bin ich wirklich dieser sichere Hafen, der bedingungslose Liebe schenken kann? Also da ist wieder die Frage, was bedeutet bedingungslose Liebe eigentlich? Aber das Fass mache ich jetzt hier heute nicht auf. Und zeige meinem Kind in jeder Situation, dass es ein liebenswertes Kind ist, dass es ein wertvolles Kind ist, auch wenn jetzt hier dieses oder jenes vielleicht schiefgegangen ist. Das ist die Kunst an dem Ganzen. Dass das Verhalten getrennt werden kann von der Persönlichkeit des Kindes. Das ist die große, große Aufgabe und das ist auch etwas, was wir tatsächlich üben in zauberhafte Kleinkinderzeit. Was ich nämlich verstanden habe, ist, dass es sehr viel Haltungsarbeit braucht. Ich lehre am Anfang sehr viel innere Haltung und das ist etwas, was du nur an sehr wenigen Orten bekommst und eine veränderte innere Haltung brauchst du einfach, um dieses ganze Fundament aufbauen zu können und auch diesen Perspektivwechsel durchführen zu können, zu sehen, was braucht jetzt eigentlich mein Kind wirklich und einen Konsens zu schaffen, echte Verständigung zu zeigen und von da aus eine Lösung zu finden. Und das heißt nicht, dass du alles machen musst, was sich dein Kleinkind jetzt in den Kopf gesetzt hat, weil du ja sonst gegebenenfalls das Gehirn schädigen könntest. Das ist nämlich auch die große Angst, die dann bei vielen Eltern wirklich sich so etabliert hat. Oh Gott, ich mache jetzt lieber gar nichts, dann mache ich irgendwas falsch und schade meinem Kind jetzt noch am Ende. Nein, es kommt immer auf den Umgang drauf an. Es kommt drauf an, welche Haltung hast du dazu und wie teilst du deinem Kind was mit? Und wenn du von den Problemfeldern dich angesprochen fühlst und sagst, ich möchte es gerne anders machen und ich möchte es wirklich fundiert anders machen, sodass du nicht irgendwas auswendig lernst, irgendwelche Verhaltensweisen auswendig lernst, die aber gar nicht zu dir gehören, sondern wirklich auch das verinnerlichen möchtest, zu der Person werden möchtest, die das wirklich kann, dann trag dich unbedingt auf die Warteliste für zauberhafte Kleinkinderzeit ein. Du kannst dich sehr, sehr bald anmelden. Ab dem 5.2. ist der offizielle Anmeldezeitraum eröffnet. Wenn du auf der Warteliste stehst, geht es schon ein bisschen früher los und du bekommst auch eine Vergünstigung. Und das erste Meeting, was wir haben, ist am 10. Februar. Also trag dich auf die Warteliste ein, dann bekommst du alle Infos, die du brauchst und überlegst dir dann, ob es wirklich zu dir passt. Und wenn es passt, dann freue ich mich sehr, sehr auf den gemeinsamen Weg mit dir und auf unsere gemeinsame Zeit auch. Und dann hoffe ich, dass ich dir hier eine gute Zusammenfassung geben konnte über die Hintergründe von unseren Verhaltensweisen, unseren Glaubenssätzen, unseren inneren Überzeugungen, die wir nicht überwinden können. Und bitte, 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 wenn du dich mal nicht so verhältst, wie du es dir vorstellst oder wie es in deinem Idealbild ist, weil du es nicht kannst, weil du selbst total genervt bist, dann sei nachsichtig mit dir. Verurteile dich nicht, fühl dich nicht schlecht dafür. Es ist einfach etwas, woher wir kommen, und wir üben einfach, anders zu werden. Und jedes Mal, wo dir das gelingt, ist einfach ein Grund, dich zu feiern. Und wenn es dir nicht gelingt, dann okay, dann klappt es beim nächsten Mal eben wieder besser. Hab bitte keine Angst davor, dass du die Zukunft deiner Kinder zerstörst oder ihre Charaktere, wenn du es einmal nicht schaffst. Denn sie bekommen ja trotzdem unterschiedliche Herangehensweisen vorgelebt. Sie lernen ja unterschiedliche Verhaltensweisen kennen, auch wenn du nicht perfekt bist. Das ist keiner, das bin ich auch nicht. Und dann haben sie ja hinterher selber die Wahl, wie sie sich entwickeln wollen, was sie annehmen wollen, was sie nicht annehmen wollen. Wenn ich ihnen aber immer nur einen Weg aufzeige, dann verlieren sie irgendwann andere Möglichkeiten, dann verlieren sie ihren eigenen Weg. Wenn du dich noch weiter austauschen möchtest mit mir über dieses Thema, dann schreib mir super gerne eine E-Mail an dorothea@lebenmitzwillingen.de oder du findest mich auch auf Instagram unter lebenmitzwillingen_dorothea. Wenn du dich für zauberhafte Kleinkinderzeit interessierst, wenn du wirklich dich jetzt wiedererkannt hast und denkst, du möchtest es gerne wirklich grundlegend anders gestalten, deine Elternschaft grundlegend anders gestalten, dass du liebevoller wirst, nachsichtiger wirst und damit auch einen harmonischen Alltag für euch etablieren kannst, dann trag dich auf die Warteliste zu zauberhafte Kleinkinderzeit ein. Den Link findest du in den Shownotes. Und ganz am Ende wollte ich dir noch sagen, die Forschungsergebnisse sind mir im Grunde genommen ziemlich egal. Denn die Wissenschaft und die Forschung, die irren sich auch immer wieder. Das sieht man ja in den Erziehungswissenschaften jetzt gerade, dass wir feststellen, okay, das, was wir jahrzehntelang gemacht haben, wovon wir jahrzehntelang überzeugt waren, wahrscheinlich sogar noch länger, jahrhundertelang, von diesem klassischen Erziehungsbild, von Disziplin, von Maßregelungen, von Züchtigung und so weiter und so fort, da waren wir auf dem Holzweg, und eigentlich braucht es in den ersten Jahren wirklich nur Liebe und Fürsorge, Zuneigung, ein sicheres Umfeld, um sicher gebunden zu sein und um ein Urvertrauen aufbauen zu können. Ja, und es kann auch sein, wir sind jetzt auch wieder auf dem Holzweg und es braucht etwas ganz anderes. Was für mich persönlich zählt, ist, wie sich mein Alltag gestaltet mit meinen Kindern, wie ich sehe, wie sie sich entwickeln, wie sie ihr Selbstvertrauen entwickeln, wie sie ihre Fertigkeiten entwickeln und auch, was ich auch interessant finde, was mir andere Menschen aus unserem Umfeld so spiegeln, wie sie meine Kinder sehen. Und das bestärkt mich einfach, immer weiterzumachen, weiter auf diesem Weg zu gehen. Und auch die Mamas und mittlerweile auch wirklich Eltern, die ich auf diesen Weg mitnehme, die sich mir anschließen, sind so, so froh über die Veränderung, über die Leichtigkeit, die sich in ihren Alltag einfach einstellt, dass es mir immer, immer wieder wert ist, das so zu vertreten, wie ich es tue, weil es sich einfach viel besser, viel stimmiger anfühlt und auch sehr viel kindgerechter ist. Und ja, natürlich zweifelt man ab und zu. Wenn es Phasen gibt, wo so gar nichts zu funktionieren scheint, und dann frage ich mich immer, was ist denn die Alternative? Hätte ich es wirklich besser, würde ich jetzt hart durchgreifen und harte Grenzen setzen? Und dann ist die Antwort immer nein. Schau, dass du deine Beziehung ordentlich pflegst. Und das ist auch, ja, das ist der Gewinn, den ich dann immer wieder davon mitnehme und komm auch mit auf diesen Weg, pack's an und hab Spaß dabei. Deine Dorothea. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, oh. Stand up on your two feet, baby, that's all you're going to be. Oh.